Gedankengut beeinflusst hat. Das trifft aber in gleicher Weise für viele führende Männer der neuen, unabhängig gewordenen Staaten zu. Selbst so grundverschiedene Männer wie Gandhi, Nehru, Nkrumah und Nasser machen keinen Hehl daraus. Wir alle meinen, dass wir den Sozialismus in irgendeiner Form brauchen, damit unser Volk Anschluss an die entwickelten Völker dieser Welt finde und die schreckliche Armut, die deren Hinterlassenschaft ist, überwinde. Das bedeutet aber nicht, dass wir tatsächlich Marxisten sind. Die Hauptaufgabe der Gegenwart ist die Beseitigung der Rassendiskriminierung und die Erlangung demokratischer Rechte auf der Basis der Freiheitscharta. Soweit die Kommunistische Partei hierzu beiträgt, begrüße ich ihre Unterstützung. Ich erkenne das als eine Möglichkeit an, Menschen aus allen Rassen für unseren Kampf zu gewinnen. Aus meiner Lektüre der marxistischen Literatur und aus Gesprächen mit Marxisten habe ich den Eindruck gewonnen, dass die Kommunisten das parlamentarische System des Westens als undemokratisch und reaktionär ansehen. Ich dagegen bewundere ein solches System. Die Magna Carta, die Petition of Rights, die Bill of Rights sind Dokumente, die von Demokraten in aller Welt sehr geschätzt werden. Ich habe eine große Hochachtung vor den politischen Institutionen und dem Rechtssystem in Großbritannien. Ich betrachte das britische Parlament als die demokratischste Institution der Welt und die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit der englischen Gerichtsbarkeit haben immer meine größte Bewunderung hervorgerufen. Der amerikanische Kongress, das in den USA herrschende Prinzip der Gewaltenteilung sowie die Unabhängigkeit der Justiz beeindrucken mich in ähnlicher Weise. Ich wurde in meinem Denken vom Westen und vom Osten gleichermaßen beeinflusst. Dies hat in mir die Überzeugung genährt, dass ich bei meiner Suche nach einem politischen Konzept absolut unparteiisch und objektiv vorgehen muss. Ich darf mich auf kein bestimmtes gesellschaftliches System festlegen lassen, auch wenn ich einen Sozialismus anstrebe. Ich muss mir selbst die Freiheit lassen, vom Westen wie vom Osten das Beste übernehmen zu können. Es liegen gewisse Beweisstücke vor, die andeuten, dass wir finanzielle Hilfe vom Ausland bekommen hätten. Mit dieser Frage möchte ich mich jetzt befassen. Unser politischer Kampf ist immer aus eigenen Mitteln geführt worden. Durch Gelder, die unser eigenes Volk und unsere Anhänger aufgebracht haben. Immer wenn wir eine besondere Kampagne oder einen wichtigen politischen Prozess hatten, wie zum Beispiel den Hochverratsprozess, erhielten wir von wohlwollenden Einzelpersonen oder Organisationen der westlichen Länder finanzielle Unterstützung. Wir hielten es nie für nötig, nach weiteren Quellen zu forschen. Als jedoch 1961 Umkonto gegründet wurde und eine neue Phase des Kampfes begann, wurde uns klar, dass dies unsere ohnehin beschränkten Mittel stark in Anspruch nehmen würde und unser Aktionsradius durch Geldmangel stark eingeschränkt wäre. Als ich 1962 ins Ausland ging, wurde ich deshalb angewiesen, in den afrikanischen Staaten Geld für unsere Sache aufzubringen. Ich muss hinzufügen, dass ich während meines Aufenthaltes dort Unterredungen mit Führern politischer Bewegungen in Afrika hatte und dabei herausfand, dass sie in Ländern, die noch nicht die Unabhängigkeit erreicht hatten, alle möglichen Arten von Unterstützung erhielten, sowohl von sozialistischen Ländern als auch vom Westen, und dass darin auch finanzielle Unterstützung inbegriffen war. Ich fand auch heraus, dass einige afrikanische Staaten, alle nicht kommunistisch, einige sogar antikommunistisch, ähnliche Unterstützung erhalten hatten. Bei meiner Rückkehr in die Republik empfahl ich dem ANC dringend, uns nicht auf Afrika und westliche Länder zu beschränken, sondern zur Gewinnung finanzieller Unterstützung auch eine Abordnung in die sozialistischen Länder zu schicken, da wir die Mittel dringend benötigten. Man sagte mir, dass nach meiner Verurteilung eine solche Abordnung entsandt worden sei. Ich bin jedoch nicht bereit, den Namen eines solchen Landes zu nennen, noch ist es mir möglich, Namen von Ländern und Organisationen preiszugeben, die uns Unterstützung gewährten oder versprachen. Wie ich die Anklage verstehe, wird behauptet, dass die Kommunistische Partei Initiator von Umkonto sei und ein geschicktes Spiel mit dem Elend der Leute treibe, um Afrikaner für eine Armee zu gewinnen, deren Kampf nach außen hin der afrikanischen Freiheit gilt, die aber in Wirklichkeit für einen kommunistischen Staat kämpfen soll. Nichts könnte von der Wahrheit weiter entfernt sein als dies. Es ist geradezu grotesk. Afrikaner hatten Umkonto gegründet, um ihren Kampf für die Freiheit in ihrem eigenen Land zu führen. Kommunisten und auch andere unterstützten die Bewegung. Und unser einziger Wunsch ist, dass noch mehr Gruppen der Bevölkerung sich uns anschließen. Wir kämpfen gegen wirkliche und nicht gegen eingebildete Leiden. Oder wie es der Staatsanwalt ausdrückt, gegen sogenannte Leiden. Im Prinzip kämpfen wir gegen zwei Erscheinungen, die das afrikanische Leben in Südafrika kennzeichnen, verankert in einer Gesetzgebung, deren Aufhebung wir anstreben. Sie heißen Armut und Mangel an Menschenwürde. Und wir brauchen weder Kommunisten noch sogenannte Agitatoren, um uns darüber klar zu werden. Südafrika ist das reichste Land Afrikas und es könnte eines der reichsten Länder dieser Erde sein. Es ist aber ein Land von extremen und ins Auge fallenden Gegensätzen. Während die Weißen den nahezu höchsten Lebensstandard in der ganzen Welt genießen, leben die Afrikaner in Armut und Elend. 40% der Afrikaner leben in überfüllten Reservaten. Einige Reservate leiden unter schrecklicher Dürre. Bodenerosion und Überbeanspruchung des Ackerlandes machen es ihnen unmöglich, sich von der Landwirtschaft zu ernähren. 30% sind Taglöhner oder Gelegenheitsarbeiter auf den Farmen der Weißen. Alle diese Menschen müssen unter Bedingungen arbeiten, die denen der Leibeigenen im Mittelalter sehr ähnlich sind. Die restlichen 30% leben in Städten. Und ihre wirtschaftliche und soziale Entwicklung hat sich in mancher Hinsicht dem weißen Standard angenähert. Die niedrigen Löhne und die hohen Lebenshaltungskosten sorgen aber dafür, dass die meisten Afrikaner, auch die der letztgenannten Gruppe, sehr arm sind. Von den in die Stadt abgewanderten Afrikanern ist die in Johannesburg lebende Gruppe am besten bezahlt. Und es geht ihr von allen wirtschaftlich am besten. In Wirklichkeit ist aber auch ihre Lage verzweifelt. Die folgenden Zahlen aus dem Jahr 1964 wurden von Mr. Carr, dem Leiter des Johannesburger Non-European Affairs Department, bekannt gegeben. Nach Mr. Carrs Zahlen beträgt das Existenzminimum für die afrikanische Durchschnittsfamilie in Johannesburg 42 Rand und 84 Cent pro Monat. Der Durchschnittslohn dagegen beträgt nur 32 Rand und 24 Cent. Und so leben 46% aller afrikanischen Familien in Johannesburg mit einem unter dem Existenzminimum liegenden Einkommen. Hand in Hand mit der Armut gehen Unterernährung und Krankheit. Unterernährung und Mangelkrankheiten sind bei den Afrikanern sehr häufig. Tuberkulose, Pellagra, Kwashiorkor, Magenschleimhautentzündung, Skorbut, bringen den Tod oder schweres Siechtum. Der Prozentsatz der Kindersterblichkeit gehört zu den höchsten in der ganzen Welt. Nach Angabe des Direktors des Gesundheitsamtes von Pretoria sterben täglich 40 Menschen, fast nur Afrikaner, an Tuberkulose. Und im Jahr 1961 waren 58.491 neue Tuberkulosefälle gemeldet worden. Diese Krankheiten zerstören nicht nur die lebenswichtigen Organe des Körpers, sondern beeinträchtigen auch die geistigen Fähigkeiten, lähmen die Initiative und verringern die Konzentrationskraft. Ihre Sekundärerscheinungen wirken sich auf die ganze Gemeinschaft aus und beeinträchtigen auch die Arbeitsleistung der afrikanischen Arbeiter. Die Afrikaner klagen aber nicht nur darüber, dass sie arm und die Weißen reich sind, sondern auch darüber, dass die von den Weißen erlassenen Gesetze dafür sorgen, dass sich diese Lage nicht ändern kann. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, aus der Armut herauszukommen. Die eine besteht in einer guten Erziehung und Bildung, die andere in einer besseren beruflichen Ausbildung des Arbeiters, die ihm einen höheren Lohn sichert. Für Afrikaner haben die Gesetze diese beiden Möglichkeiten des Vorankommens bewusst eingeschränkt. Die derzeitige Regierung hat stets versucht, dem Bildungswillen der Afrikaner Steine in den Weg zu legen. Nach Übernahme der Macht war es eine ihrer ersten Taten, die Zuschüsse für die Schulspeisung afrikanischer Schüler zu sperren. Viele afrikanische Schüler waren auf diese zusätzliche Nahrung angewiesen. Es war eine Grausamkeit. Die für alle weißen Kinder eingeführte Schulpflicht verursacht den Eltern praktisch keine Ausgaben. Ähnliche Möglichkeiten bestehen für afrikanische Kinder nicht, obwohl einige von ihnen Unterstützung erhalten. Aber im Allgemeinen müssen afrikanische Kinder mehr für den Schulbesuch bezahlen als Weiße. Nach Angaben des Südafrikanischen Instituts für Rassenbeziehungen in einer Veröffentlichung von 1963 besuchen ca. 40% afrikanische Kinder im Alter zwischen 7 und 14 Jahren keine Schule. Diejenigen, die eine Schule besuchen, unterliegen schlechteren Bedingungen als die weißen Schüler. 1960-61 gab die Regierung pro Kopf 12 Rand 46 Cent für afrikanische Schüler an staatlich unterstützten Schulen aus. Im gleichen Jahr lagen die Ausgaben pro Kopf für weiße Schüler in der Kapprovinz bei 144 Rand und 57 Cent. Dies sind die einzigen Zahlen, die mir bekannt sind. Obwohl mir sonst keine Zahlen zur Verfügung stehen, kann man zweifellos sagen, dass die weißen Kinder, für die der Staat 144 Rand pro Kopf ausgab, bestimmt reichere Eltern hatten als die afrikanischen Kinder, für die 12 Rand pro Kopf ausgegeben wurden. Und auch qualitativ bestehen Unterschiede. Nach Angaben der Zeitung für das Bantu-Schulwesen bestanden nur 5.560 afrikanische Kinder in ganz Südafrika im Jahre 1962 die mittlere Reife. Und insgesamt 362 bestanden in demselben Jahr ihr Abitur. Das ist wohl ganz im Sinn der Bantu-Erziehungspolitik, die der gegenwärtige Premierminister Verwoerd 1953 so beschrieb. Wenn ich einmal die Bildung der Eingeborenen kontrollieren werde, werde ich sie dahingehend reformieren, dass man den Eingeborenen von Kindheit an klar macht, dass es für sie eine Gleichheit mit den Europäern nicht gibt. Diejenigen, die an eine solche Gleichheit glauben, sind keine erwünschten Lehrer für unsere Eingeborenen. Wenn mein Ministerium einmal die Eingeborenenbildung kontrollieren wird, wird es wissen, für welche Art von Weiterbildung der Eingeborene geeignet ist und ob er in seinem Leben einmal eine Chance haben wird, seine Kenntnisse zu gebrauchen. Das zweite Haupthindernis für die Verbesserung der wirtschaftlichen Lage der Afrikaner ist die in der Industrie übliche Hautfarbenschranke, durch die alle gehobeneren Stellungen den Weißen vorbehalten bleiben. Die als ungelernte oder angelernte Arbeiter tätigen Afrikaner, die einzigen Stellungen, die ihnen offen stehen, dürfen außerdem keine Gewerkschaften bilden, da sie infolge des Gesetzes für den industriellen Frieden von 1956 nicht anerkannt werden. Dadurch werden Streiks afrikanischer Arbeiter ungesetzlich und sie sind auch nicht zu Tarifverhandlungen berechtigt, ein Recht, welches den besser bezahlten weißen Arbeitern zusteht. Ihren Kritikern begegnet die Regierung häufig mit der Feststellung, dass die wirtschaftliche Lage der Afrikaner in Südafrika erheblich besser sei als die der Bevölkerung in anderen afrikanischen Staaten. Ich kann nicht beurteilen, ob das stimmt. Und ich bezweifle auch, ob derartige Vergleiche überhaupt möglich sind, ohne den Index der Lebenshaltungskosten in solchen Ländern zu berücksichtigen. Aber selbst wenn dieser Vergleich stimmen sollte, trifft er doch nicht zu. Wir beklagen uns ja nicht, dass wir im Vergleich zu Bewohnern anderer Staaten arm sind, sondern dass wir im Vergleich zu den Weißen in unserem eigenen Land arm sind und dass die Gesetze es uns unmöglich machen, dieses Missverhältnis auszugleichen. Die Missachtung der Menschenwürde der Afrikaner ist das direkte Resultat der Politik, die die Überlegenheit der weißen Rasse propagiert. Überlegenheit der Weißen beinhaltet, ohne es direkt auszusprechen, Minderwertigkeit der Schwarzen. Gesetze, die dazu dienen sollen, die Vorherrschaft der weißen Rasse zu erhalten, bestätigen diese Auffassung. Niedrige Arbeiten werden in Südafrika ausnahmslos von Afrikanern verrichtet. Wenn Dinge zu tragen oder zu reinigen sind, wird der Weiße unweigerlich einen Afrikaner für diese Arbeit suchen, ob dieser Afrikaner bei ihm beschäftigt ist oder nicht. Sie sehen Afrikaner nicht als Menschen, die auch eine Familie haben. Es wird ihnen nicht klar, dass auch sie Gefühle haben, dass sie sich ebenso verlieben wie die Weißen, dass sie ebenso wie die Weißen bei ihren Frauen und Kindern bleiben wollen, um ihre Familien anständig zu erhalten, sie zu nähren und zu kleiden und ihnen den Besuch von Schulen zu ermöglichen. Aber welcher Houseboy, welcher Gardenboy, welcher Taglöhner kann das jemals erhoffen? Passgesetze, die für den Afrikaner zu den meistgehassten Bestandteilen der südafrikanischen Gesetzgebung gehören, ermöglichen es jeden Afrikaner jederzeit unter Polizeiaufsicht zu stellen. Ich glaube nicht, dass es in ganz Südafrika einen schwarzen Mann gibt, der nicht irgendwann einmal wegen seines Passes mit der Polizei in Berührung gekommen ist. Hunderttausende von Afrikanern kommen jedes Jahr aufgrund von Passvergehen ins Gefängnis. Und noch schlimmer ist es, dass Passgesetze Mann und Frau trennen und dadurch die Zerrüttung des Familienlebens verursachen. Armut und Zusammenbruch des Familienlebens haben Sekundärwirkungen. Kinder streunen in den Straßen der Townships umher, denn es gibt für sie entweder keine Schulen oder es fehlt das Geld, um ihnen den Schulbesuch zu ermöglichen, oder sie haben keine Eltern zu Hause, die sich darum kümmern, ob sie in die Schule gehen, weil beide Elternteile, wenn es zwei sind, arbeiten müssen, um ihre Familie zu erhalten. Die Folge davon ist der Zusammenbruch der Moralbegriffe, ein bedenklicher Anstieg unehelicher Geburten und ein Anwachsen von Gewalttaten, die sich nicht nur in der Politik, sondern auch auf allen anderen Gebieten zeigen. Das Leben in den Townships ist gefährlich. Es gibt kaum einen Tag, an dem nicht jemand erstochen oder überfallen wird. Gewalt wird auch über die Bantu Townships hinaus in die weißen Gegenden getragen. Man hat Angst, sich nachts allein auf die Straßen zu wagen. Einbrüche und Diebstähle häufen sich trotz der Tatsache, dass man inzwischen für solche Vergehen mit dem Tod bestraft werden kann. Todesstrafen können die eiternden Wunden nicht heilen. Afrikaner brauchen Löhne, von denen sie leben können. Afrikaner wollen die Tätigkeit, die ihren Fähigkeiten entspricht, und nicht solche, die ihnen die Regierung als ihren Fähigkeiten entsprechend zuweist. Afrikaner wollen dort wohnen, wo sie Arbeit finden können und nicht aus einem Gebiet ausgewiesen werden, weil sie dort nicht geboren sind. Afrikaner möchten an dem Ort, an dem sie arbeiten, ein Stückchen Land besitzen und nicht genötigt sein, als Mieter in Häusern zu wohnen, die niemals ihr Eigentum werden dürfen. Afrikaner möchten Teil der Gesamtbevölkerung Südafrikas sein und nicht gezwungen werden, in ihren Ghettos zu leben. Afrikanische Männer wollen mit ihren Frauen und Kindern gemeinsam an dem Ort wohnen, wo sie arbeiten und nicht zu dem unnatürlichen Leben in Männerwohnlagern gezwungen werden. Afrikanische Frauen wollen mit ihren Männern zusammenleben und nicht ständig das Leben von Witwen in den Reservaten führen. Afrikaner möchten auch nach 11 Uhr abends in den Straßen sein können und nicht wie kleine Kinder in ihren Zimmern bleiben müssen. Afrikaner möchten in ihrem eigenen Land umherreisen können und dort einen Arbeitsplatz suchen, wo sie es wünschen, und nicht dort, wohin sie vom Arbeitsamt dirigiert werden. Afrikaner möchten einen gerechten Anteil an ganz Südafrika. Sie wollen Sicherheit und einen Platz in der Gesellschaft. Und vor allem wollen wir politische Gleichberechtigung. Denn ohne diese werden unsere Leiden nie enden. Ich weiß, dass dies für die in diesem Lande wohnenden Weißen revolutionär klingen wird. Denn die Mehrheit der Wähler werden Afrikaner sein. Und deshalb hat der weiße Mann Angst vor der Demokratie. Diese Angst darf aber nicht der einzigen Lösung im Weg stehen, die ein friedliches Zusammenleben der Rassen und Freiheit für uns alle gewährleistet. Es ist nicht wahr, dass das Wahlrecht für alle zur Vorherrschaft einer Rasse führen wird. Unterschiedliche, auf der Hautfarbe beruhende staatsbürgerliche Rechte sind vollkommen unnatürlich. Und wenn sie verschwinden, wird auch keine Rasse mehr die andere beherrschen. Ein halbes Jahrhundert lang hat der ANC gegen den Rassismus gekämpft. Und wenn er siegt, wird dieser Sieg an seiner Politik nichts ändern. Das ist also der Kampf des ANC. Sein Kampf ist im wahrsten Sinne des Wortes national. Es ist der Kampf des afrikanischen Volkes, geboren aus seinen Leiden und seinen Erfahrungen. Es ist ein Kampf um das Recht zu leben. Diesem Kampf des afrikanischen Volkes habe ich mich ein Leben lang gewidmet. Ich habe gegen die Vorherrschaft der Weißen und ich habe gegen die Vorherrschaft der Schwarzen gekämpft. Eine demokratische und freie Gesellschaft, in der alle friedlich und mit gleichen Möglichkeiten miteinander leben können, hat mir stets als Ideal vorgeschwebt. Es ist ein Ideal, für das ich leben und das ich verwirklichen möchte. Aber wenn es sein muss, bin ich bereit, für dieses Ideal zu sterben.
Das ist mit kleinen Kürzungen die Erklärung vom Schwarzen Leader Nelson Mandela vor dem obersten Gerichtshof in Pretoria gewesen. Lebenslänglich hat das Urteil gelautet für Nelson Mandela, Walter Sisulu, Ahmed Kathrada, Govan Mbeki, Dennis Goldberg, Remo Mlaba, Elias Motsoaledi und Andrew Mlangeni. Der Nelson Mandela ist immer noch im Gefängnis, obwohl der Botha gesagt hat, wenn Russland den Sacharow freilässt, lassen wir den Mandela frei. Der Sprecher von Nelson Mandelas im Text war der Thomas Vogt. Die Musik ist vom südafrikanischen schwarzen Pianist Laurence Boedi. Den Schnitt hat Andreas Kissling gemacht und die Regie Cherina Fumus. Wir, die diese Sendung gemacht haben, wir wollen sie nicht einfach so stehen lassen, sondern wir wollen uns am Zitat aus einem Text vom Nobelpreisträger Albert Luthuli anschliessen. Dies ist ein Aufruf, diese Männer zu retten, nicht nur als Einzelne, sondern um der Sache willen, für die sie einstehen. Ich appelliere an alle Regierungen der Welt, an alle Völker, Organisationen und Institutionen in jedem Land und auf jeder Ebene nun zu handeln und Südafrika solche Sanktionen aufzuerlegen, die die dringend notwendige Veränderung herbeiführen und das abwenden, was zur größten afrikanischen Tragödie unserer Zeit werden kann.
Waren 58.491 neue Tuberkulosefälle gemeldet worden. Diese Krankheiten zerstören nicht nur die lebenswichtigen Organe des Körpers, sondern beeinträchtigen auch die geistigen Fähigkeiten, lähmen die Initiative und verringern die Konzentrationskraft. Ihre Sekundärerscheinungen wirken sich auf die ganze Gemeinschaft aus und beeinträchtigen auch die Arbeitsleistung der afrikanischen Arbeiter. Die Afrikaner klagen aber nicht nur darüber, dass sie arm und die Weißen reich sind, sondern auch darüber, dass die von den Weißen erlassenen Gesetze dafür sorgen, dass sich diese Lage nicht ändern kann. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, aus der Armut herauszukommen. Die eine besteht in einer guten Erziehung und Bildung, die andere in einer besseren beruflichen Ausbildung des Arbeiters, die ihm einen höheren Lohn sichert. Für Afrikaner haben die Gesetze diese beiden Möglichkeiten des Vorankommens bewusst eingeschränkt. Die derzeitige Regierung hat stets versucht, dem Bildungswillen der Afrikaner Steine in den Weg zu legen. Nach Übernahme der Macht war es eine ihrer ersten Taten, die Zuschüsse für die Schulspeisung afrikanischer Schüler zu sperren.